ich komme ruhig etwas näher. Herzlich willkommen auch an diesem Abend. Ich darf diesen Abend gestalten inhaltlich. Also ich bin Elmar Otto, komme jetzt seit 2001 aus Österreich. Vorher bin ich in der Nähe von Kassel aufgewachsen. Und Österreich ist für mich etwas geworden, wo ich gesagt habe, da ist jetzt zu Hause. Heimat noch nicht ganz, aber zu Hause. Denn meine Familie ist da, meine Großteil meiner Freunde sind da und da haben wir unser Zuhause, da, wo wir erwartet werden. Das Schöne ist, dass wir wissen dürfen, dass wir erwartet werden von unserem Vater im Himmel. Noch sind wir hier, aber es geht einen Weg dorthin, wo unser ewiges Zuhause ist. Wir haben ja gesagt, wir haben in den Bänken diese Zettel liegen und bei den Zetteln gibt es die Möglichkeit, eben Fragen zu stellen und die kann man in die Boxen reinwerfen. Und es sind gestern nicht besonders viele Zettel drin gewesen, aber dafür ein Zettel mit vielen Fragen. Und ich gehe jetzt tatsächlich mal auf alle drei Fragen ein, die da drauf sind, weil es war auch das, was ich gestern angerissen habe. Sarah tut Dinge, um das, was Gott gesagt hat, in die Welt zu bringen. Und das ist eigentlich super, wenn wir ins Tun kommen, denn wenn wir die Dinge nicht tun, dann passiert eben nicht besonders viel. Nur das Problem bei Sarah war es, sie hat eigene Methoden angewendet. Und das war eben nicht so das, was gut war, sondern Gott hatte was anderes vor. Und daraus dann eben auch die Frage, okay, wenn wir jetzt dann Gottes Willen wissen, wie erfahre ich Gottes Willen dann speziell für mich? Das ist nämlich die erste Frage. Gottes Willen speziell für mich, und das ist nicht so ganz einfach, gebe ich ehrlich zu. Das Erste, es gibt Gottes Willen für jeden Menschen. Und das ist das, dass jeder Mensch in der Beziehung mit Gott leben soll. In der Beziehung mit Jesus leben soll. Denn das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er gesagt hat, das Angebot für alle. Und das ist der Wille Gottes von Anfang an übrigens, von den ersten Kapiteln in der Bibel, dass er sagt, hey, der Mensch soll mit mir zusammenleben. Und erst wenn der Mensch mit mir zusammenlebt, ist der Mensch Mensch. Denn das macht den Menschen auch im Unterschied zum Tier aus. Der Mensch als derjenige, der Gegenwart mit Gott haben darf. Wo Gott sagt, ich wohne in dir durch meinen Geist, das ist ja das, was Jesus nachher gemacht hat, die Jünger angehaucht, zu Pfingsten der Geist gekommen ist, wo Petrus dann in die Gänge gekommen ist. Und wenn du in der Beziehung mit Christus lebst, wenn du sagst, der ist mein Herr, ich nehme ihn an, ich nehme ihn ernst, dann leben wir grundsätzlich schon mal im Willen Gottes und dann müssen wir uns auch nicht mehr Gedanken drüber machen. Die Frage ist dann natürlich schon die, warum speziell bist du in dieser Welt? Was hat Jesus speziell mit dir vor? Und das ist eine Sache, die bleibt ein Leben lang immer auch eine Frage, gibt es vielleicht noch mehr? Bei mir war es die Frage nach dem Willen Gottes für mich, die ich geklärt habe, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, dass ich eben im Jugendkreis war und auch im Gottesdienst war, mit Freunden die Bibel gelesen habe und dann sich nach und nach herausgestellt hat, dass ich gemerkt habe, hey, ich möchte noch mehr von Gott erfahren auf die Bibelschule und auf der Bibelschule dann auch noch mehr gekommen ist. Hey, es könnte sein, dass es in die Richtung geht, dass ich verkündige, dass ich von Jesus weitererzähle. Das hat sich dann nachher auch durch ein paar Dinge, die ich ausprobiert habe, auch so erwiesen. Auch bei denen, die daneben gegangen sind, die Predigten, und da hatte ich auch ein paar davon. Ist nicht alles glatt gelaufen, ganz ehrlich. Aber nachdem ich es mehrmals ausprobiert habe, habe ich gemerkt, hey, da ist etwas, was Gott mir geschenkt hat, was ich tun kann und darf. Daran habe ich Freude, das kann ich ganz gut und dafür setze ich mich auch gerne ein. Und das sind übrigens drei Fragen auch, um den Willen fürs eigene Leben rauszufinden, was Gott mit dir vorhat. Was machst du gerne? Was machst du gut? Und wozu bist du bereit, dich einzusetzen? Und dann kommt man schon mal ganz gut drauf, was hat Gott mit dir vor? Was ist das Spezielle, was Gott mit dir in dieser Welt bewegen möchte? Denn jeder von uns ist in die Welt gesetzt, weil Gott durch ihn etwas in dieser Welt bewegen möchte. Jesus möchte durch dich etwas in dieser Welt bewegen, was kein anderer tun kann. Und keiner von uns ist einfach nur als Deko geschaffen. Manche, die machen wirklich noch eine gute Deko her, aber bei mir ist das auch schon vorbei, ich mache keine gute Deko mehr hin. Aber Gott möchte durch dich was bewegen. Jesus möchte durch dich was bewegen und deswegen, ja, am Fragen bleiben. Jesus, was möchtest du? Und das Schöne ist, der weiß ja genau, wer mit uns zu reden hat, damit wir kapieren, was er vorhat. Und die zweite Frage ist, wie hat Gott schon zu dir gesprochen, Elmar? Gott hat mehrmals schon zu mir gesprochen. Nie so, dass ich es gehört hätte. Aber oft so, dass ich einen Gedanken auf einmal gehabt habe, wo ich gesagt habe, den wollte ich eigentlich nicht denken. Diesen Gedanken, der war auf einmal ganz klar in meinem Kopf und ich wusste genau, den wollte ich nicht denken. Ich, Anfang 20, habe ich geraucht. War nicht so viel, was ich geraucht habe. 2 Schachteln in 3 Tagen. Ich habe gerne geraucht, habe auch keine gesundheitlichen Probleme zu der Zeit gehabt mit Rauchen und wollte eigentlich gar nicht aufhören. Und habe bemerkt, irgendwo in meinem Glauben, ich stecke fest. Und dann auf einmal dieser Gedanke, wo ich gefragt habe, Jesus, warum stecke ich im Glauben fest? Irgendwann ist es Rauchen. Nee, Jesus, das ist es ganz bestimmt nicht. Und es war dieser Gedanke, der sich dann immer mehr verfestigt hat. Und wo ich dann festgestellt habe, okay, es ist nicht nur der Genuss beim Rauchen bei mir, sondern es hatte sich bei mir weiterentwickelt, schon ja, zu einer Sucht. Dann habe ich aufgehört und habe gemerkt, wow, es geht was weiter. Eine zweite Situation, wo Gott zu mir gesprochen hat, schon wieder so ein Gedanke, den ich denken wollte. Ich hatte meine Frau kennengelernt und war mir nicht ganz sicher, wird es die werden. Ich war mir auch gar nicht ganz sicher, ist es eigentlich gut, dass ich heirate. Dann habe ich extra Urlaub genommen, bin mit einem Freund in Urlaub gefahren und irgendwann habe ich gesagt, ich wollte diesen Urlaub auch dafür nutzen, mit Gott die Frage zu klären. Und dann bin ich hin und habe gesagt, Jesus, soll ich heiraten oder soll ich es bleiben lassen? Ich kann mir ein Leben vorstellen, unverheiratet, toller Dienst, geht schon. Oder soll ich heiraten, weil ich auch gerne Familie wollte, weil ich gerne Kinder hatte und ich wusste dann, dass die Sache mit dem ja, sexuellen Bedürfnis auch ein bisschen besser geregelt ist. Soll ich heiraten? Und dann sagt Gott, sagt Jesus zu mir, Elmar, du darfst dich selbst entscheiden. Das war nicht die Antwort, die ich hören wollte, Jesus. Das war nicht, ich wollte ein klares Ja oder ein klares Nein haben. Auch in den Bibelblättern, manchmal kommen dann rein so Verse unter, klares Ja, klares Nein. Und dann, es ist deine Entscheidung. Wieder so ein Gedanke, den ich nicht denken wollte, aber es war so unglaublich wichtig, dass genau das der Punkt war. Also gesagt hat, Elmar, du entscheidest dich bitte selbst. Denn egal, wie es nachher kommt, wirst du mir Vorwürfe machen, wenn du unzufrieden bist. Und dann selbst entscheiden und eigene Konsequenzen tragen. Was er allerdings mir auch klar gemacht hat, dass beide Wege völlig in Ordnung sind. Wenn man so verheiratet ist, den Weg mit Gott gehen ist gut. Und auch wenn man nicht heiratet, ist es gut. Man kann beides mal einen voll segenvollen Weg haben. Wie ich mich entschieden habe, das wisst ihr. Ab jetzt demnächst mal eine Silberhochzeit. Übrigens, Jesus hat auch manchmal andere Wege mit einem zu reden. Wie ist es? Oder nächste Frage, was hast du schon mit Gott erlebt? Also in den letzten 2 Jahren passiert mir jetzt häufiger, dass ich Sachen mit Gott erlebe. Ich darf seit letztem Jahr Sommer unsere Bibelschule leiten am Schloss. Und das war eigentlich für mich mit jemandem anders besetzt. Die Situation war so. Irgendwann hatte ich mir mal gedacht, Bibelschule leiten wäre cool, aber habe dann auch gemerkt, der ganze administrative Aufwand, ich mache lieber was anderes, werde nur ab und zu mal eingeladen, weil zum Unterrichtswoche halten muss ich gar nicht. Und dann gab es einen Tag, wo wir unterwegs waren. Eigentlich waren wir 2 Tage unterwegs, haben übernachtet mit dem ganzen Schlossteam. War so ein Mitarbeiterausflug. Und ich habe die Nacht schlecht schlafen können. Das hat nicht nur daran gelegen, dass mein Bettnachbar ziemlich geschnarcht hat. Sondern ich war innerlich ziemlich unruhig, weil ich mir Gedanken gemacht habe über die Zukunft vom Schloss, über die Zukunft, meine Zukunft am Schloss und habe gemerkt, hey, dann, ja, mit 49, 50 macht man sich so einen Gedanken nochmal, wie geht's weiter? Ja, sowas von unruhig und dann morgens um 5 sage ich, Jesus, egal wie es kommt, ich bin bereit, egal was du mir für die Füße legst, ich bin bereit, es anzunehmen, deine Sache, du bist mein Hirte, ich vertraue dir. Und dann habe ich nach 1,5 Stunden schlafen können, dann wache ich auf, sagt dann mein Chef zu dir, Ilmar, ich muss mal mit dir reden. Ups, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Und am Nachmittag sagt er so, jetzt ist mal Zeit zu reden und dann die Frage. Und er hatte mich Jesus hatte mich vorbereitet darauf, dass ich diese Frage, obwohl ich nicht mit gerechnet habe und jetzt, boah, aber mit Ja beantworten konnte. Gestern hatte ich ein Telefongespräch und ich musste jemandem eine Absage erteilen. Und wir haben aber vorher schon miteinander telefoniert, wo er mir gesagt hat, er hat von Gott eindeutig auch mit seiner Freundin zusammen den Eindruck, dass er jetzt auch Bibelschule machen soll am Schloss. Und ich wusste, ich kann ihm keine Zusage geben. Da waren zwei Sachen, die im Raum standen, wo ich gesagt habe, das geht einfach nicht. Hat noch gar nicht mal so, war mir jetzt in seiner Persönlichkeit gelegen, einfach in den Umständen. Und dann musste ich diesen Anruf tätigen. Er hat gesagt, Jesus, ich habe keine Ahnung, wie ich ihm das beibringen soll. Ja, ich lese dir einfach hin. Und dann habe ich mit ihm telefoniert. Dann hat er gesagt, Ilmar, seit deinem letzten Gespräch, auch mit dem, was du schon gesagt hast, ich habe es nochmal geprüft, habe darüber nachgedacht und mir ist klar geworden, es soll Bibelschule sein, aber eben nicht das Schloss. Und da habe ich gesagt, das sind Dinge, die kann ich nicht machen. Das sind meine Erlebnisse mit Gott, wo ich merke, dass ich an meine Grenzen komme und Gott ist da. Und das macht er immer wieder und dafür bin ich so dankbar, dass er der Hirte ist. Der Hirte in meinem Leben ist, der Wege führt. Und dann eben auch in diesen anstrengenden Momenten, diesen Tälern, auch diesen dunklen Tälern, eher ein Wege weiß, wie es weitergeht. Wo ich einfach immer nur im Dunkeln tappe und versuche, die Dinge möglichst richtig zu machen in seinem Willen, aber er führt dann, dass es wirklich dann auch das wird, was er möchte. Und das sind Lebenslinien, die wir erleben dürfen. Und das ist jetzt nicht nur ein Einzelerlebnis von mir, okay, das waren jetzt spezielle Erlebnisse von meinem Leben zugegeben, schon, aber dieses, dass Jesus hier ist und diese Wege führt, das hat David eben auch erlebt. Und David war eben derjenige, der zu Hause der Jüngste war. Er war der Achte. Ja, der Kleine. Und er war der Kleine, der dann mit den Schafen raus musste. Das hört sich jetzt am Anfang so an, so okay, kein anderer wollte den Job machen. Aber wenn man sich das überlegt, damals war die Schafe und Ziegen, das war das Cash der Familie, das war das Geld der Familie. Und was war bei dem David schon los, dass sein Vater ihm das anvertraut hatte, das Familienvermögen anvertraut hat? Er war derjenige, der nicht vorne stand und einen großen Eindruck gemacht hat, sondern er war der Jüngere, aber dafür hat er gelernt, schon früh Verantwortung zu übernehmen. Und das Beste ist ja diese Geschichte in 1. Samuel 16, wo es dann heißt, dass Saul hatte daneben gegriffen und Gott hat gesagt, na, mit dem Saul wird es nichts mehr kommen, Saul, du musst weg. Und Samuel war ganz traurig und dann sagt Gott, aber ich habe einen anderen Plan. Und Samuel macht sich dann auf im Auftrag von Gott, kommt zu Isai und Isai ist ganz, oh, ein Mann Gottes vor meiner Haustür, habe ich was falsch gemacht? Hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen. Und dann sprach der Samuel, hey, ich komme in Frieden. Ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern, heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sich zum Schlachtopfer ein. Dieses Opferfest war einfach ein Deckmantel dafür, dass er jetzt dahin geht, damit der Saul nicht spitz kriegt, dass jemand im Hintergrund gesalbt wird. Und es geschah, als sie hereinkamen, die Söhne, da sah er Elia und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn ein Gesalbter. Weil dieser Elia, der machte was her. Ja, das war ein gestandener Kerl, breitschultrig, gutes Aussehen. Und dann sagt Gott, nee, der ist es nicht. Und dann geht das die Reihe nach durch und dann, nee, der ist es nicht. Weil Gott sagt, hey, du musst das Herz anschauen und nicht die äußere Statur. Schön machen kann sich jeder. Aber das Herz, der Charakter, darauf kommt es an. Und Gott hatte das gesehen und als David dann kommt, dann wird David gesalbt. Jetzt ist natürlich das Problem, David ist jetzt Gesalbter, aber irgendwie toll. Kann sich nicht besonders viel dafür kaufen. Weil der Thron ist besetzt mit jemandem anderen. Was macht man so? Eigentlich sollst du was sein, aber der Platz ist besetzt. Und das war eine Herausforderung für David. Und David, tja, was macht er? Er ist jetzt als König gesandt, hat aber keinen Thron. Was macht David? Er geht wieder aufs Feld und tut seinen Dienst. Er weiß drum, dass er gesalbt ist und der Geist des Herrn kam da auf ihn. Und das Erste, was er macht, ist nicht zu sagen, hey, ich bin der Gesalbte, ich bin der König, ihr dürft von mir niederfallen. Sondern er geht wieder zurück aufs Feld und tut seinen Dienst. Die Aufgabe, die gerade vor ihm liegt. Die Aufgabe, die noch unerledigt ist. Und was macht er auf dem Feld? Was hat David auf dem Feld gemacht? Er hat auf die Schafe aufgepasst und dabei dann mit Bären und Löwen gekämpft. Er hatte seine Keule, das ist der Stecken, der Stab, der erwähnt wird im Psalm 23. Die Keule, damit hat er dann auf die Bären und Löwen eingeprügelt. Gerade wenn die dann Schaf geschnappt haben, war er hinterher, weil das war ja seine Aufgabe. Er konnte kämpfen, hat kämpfen gelernt. Der Stecken, dieser Hirtenstab, den hat er eingesetzt, um die Tiere zu retten. Und dann hat er noch eine spezielle Waffe gehabt. Das war seine Steinschleuder. Mit der hat er dann auch geübt und dann die Tiere vielleicht vorher schon verscheucht oder die Schafe, die weggelaufen waren, aufgescheucht, damit die zurückkamen. Denn er war ein guter Hirte, der hat die Schafe beieinander gehalten. Und dann hat er noch was da gehabt, seine Harfe, seine Gitarre, bling, 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 und hat Lieder geschrieben, weil er auch Zeit gehabt hat. Hat den Schafen Lieder gesungen und dann gab es die besonders gute Milch. Und er war dieser Hirte und er hat dort Hirte sein vertieft. Und es ist interessant, dass ihm das Wort Hirte bei uns heute in dem Wort Pastor drin ist. Das ist das griechische Wort für Hirte. Bei uns ist der Pfarrer der Hirte, der Pastor der Hirte. In Israel ist der König der Hirte. Und das hat der David geprägt. David als der Hirte war nachher auch der König, der als Hirte agiert hat. Das, was ihm anbefohlen war, hat er wie ein Hirte zusammengehalten, hat es verteidigt und hat es umsorgt. Hat es durch Täler durchgeführt, eben dahin, wo sie hin sollten, nämlich auf die Wiesen und zu den frischen Wassern, damit sie erfrischt werden. Das hat David getan. Es geht dann weiter, das ist die Geschichte, die jeder im Kindergottesdienst schon mal gehört hat, ein Kapitel weiter. In 1. Samuel 17, Vers 23 folgende: David darf jetzt seine Brüder besuchen, die im Krieg sind gegen die Philister. Und während er noch mit ihnen redete, mit seinen Brüdern draußen auf dem Feld, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gat, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, sodass David das hörte. Die anderen hatten Schiss in der Hose, sind weggelaufen. Und haben gedacht, Mann, da ist so ein riesengroßer, der verhaut uns nur den Hintern, gegen den wollen wir gar nicht kämpfen, da verlieren wir ja nur. Und sie laufen weg. Und Dann sagt David, das kann jetzt aber nicht ganz sein, oder? Da ist ein Riese, der verhöhnt die Männer Gottes. Da ist ein Riese, der verhöhnt. Und eigentlich verhöhnt er ja Gott. Der letztendlich sagte, damit wenn keiner gegen mich kämpft, sonst sind das alles Schwächlinge und Gott hat nur Schwächlinge. Das kann ja wohl nicht ganz sein. Und David sagt, das geht doch gar nicht, regt sich auf. Wie war das? Was kriegt man dafür, wenn man mit dem Riesen gekämpft hat? Die Königstochter? Okay, die nehme ich auch. Und dann kämpft er, sagt der Herr, mit dem will ich kämpfen. Sein großer Bruder sagt, spinnst du, was machst du hier für eine Aufwärts? Will sie wieder wichtig machen? Wollte sich ja nie wichtig machen damit, nur das regt ihn auf. Es regt ihn auf, dass da jemand Gott verhöhnt. Dass der so tut, als wenn es ein schwacher Gott wäre, das ist das, was ihn aufregt. Und dann kämpft er gegen diesen Riesen. Saul sagt, wow, beeindruckend, dass du Kleiner gegen den Großen kämpfen willst. Aber da von den Großen keiner kämpfen will, okay, lassen wir den Kleinen kämpfen. Er packt ihn in seine Rüstung mit dem ganzen Panzer, mit dem Helm, mit dem Schwert. David steht er. Es wird immer schwerer, er wird immer kleiner. Und versucht zu gehen, aber er kann nicht gehen. Er sagt, da wird nichts draus. Und dann zieht er das Ganze wieder aus. Ich kann mit diesen Waffen nicht umgehen, bin nicht geübt da drinnen und außerdem kann ich da mich nicht bewegen. Und er legt das alles ab und dann geht es zum Bach runter, sammelt ein paar Steine. Wisst ihr noch wie viele? Eine ganze Handvoll, genau, fünf. Steine sammelt er. Ist interessant, dass er mit fünf Steinen gegen einen Riesen geht. Und der Riese, der hatte die modernsten Waffen. Der hatte so einen Riesenspeer mit einer, ja, mit einer Kordel dran. Und da konnte er nicht den Speerschaft an sich nehmen, sondern er hat die Kordel genommen und geschleudert. Und damit hat er ein Vielfaches von der Wucht zusammenbekommen, als wenn er einfach nur den Speer so geschleudert hätte. Das Ganze war natürlich seiner Größe angepasst, ein bisschen Gewicht. Wo das eingeschlagen hatte, hat er kein Gras mehr gewachsen. Sehr beängstigend für alle anderen Krieger. Aber David ist manchmal das Schöne dran, wenn man die Dinge nicht kennt, hat auch keine Angst vor diesen Dingen. Und im Vertrauen Gottes geht er hin und sagt, nee, man darf mein Goliath so nicht. Goliath sagt, jetzt wird er aber ein bisschen lächerlich, dass er die Jüngsten und die Kleinsten zugeschickt mit zu kämpfen. Und dieses Aufeinanderprallen, mit der Steinschleuder trifft er ihn dann an den Stirn, fällt um. Und dann kann David auch zuschlagen. Mit dem Schwert des Goliaths, finish. David konnte mit den anderen Waffen nicht umgehen, aber mit den Waffen eines Hirten hat er gelernt umzugehen. Und er hat die Waffen des Hirten genommen, um gegen den Riesen zu kämpfen. Und auch die Riesen können den Waffen des Hirten nicht standhalten. Der Riese kam in seiner ganzen militärischen Macht. Und der David kam im Namen des Herrn, im Vertrauen auf Gott, mit den Waffen des Hirten, die er beherrschte, und hat den Riesen besiegt. Das Coole an Riesen ist, die geben eine richtig gute Zielscheibe ab. Aber David hatte noch so gezielt geschossen, dass er die Stirn getroffen hat. Und er hat mit den Waffen des Hirten den Riesen besiegt. Und das ist etwas, was dem David bleibt. Was dem David das ganze Leben bleibt, dass er nie die Methoden seiner Feinde anwendet. Wir können das durchgehen. Wir können das Ganze durchgehen durch seine Geschichte. David verwendet nie die Methoden seiner Feinde, denn er wusste eins, wenn er die Methoden seiner Feinde verwendet, wird er wieder Feind. Und dem hat er sich verwehrt. Wenn der Feind hinterhältig agiert hat, David hat es nicht gemacht. Saul hat mit dem Speer nach ihm geschleudert, er hat die Speere nicht zurückgeworfen. Goliath kam mit den modernsten Waffen, voll beeindruckend, voll furchterregend. Was macht er? Er nimmt die Waffen des Hirten. Lässt sie nicht dazu verführen, sich auf das Spiel der Feinde einzulassen und ist nicht geworden wie die Feinde. Bis dahin, dass als Saul vor ihm war, der ihn zweimal hätte umbringen können, nicht ein einziges Mal ihn umbringt, um klar zu machen, ich werde die Sachen nicht selbst in die Hand nehmen, so wie Saul die Sachen selbst in die Hand genommen hat, sondern darauf vertrauen, dass Gott zum rechten Zeitpunkt die richtigen Dinge tut. Gerade wenn es um den Thron geht, gerade wenn es um Berufung geht, gerade darum, wenn es geht, in Verantwortung hineinzukommen, hat David sich immer verwehrt, am Stuhl eines anderen zu sägen, sprich Saul mit eigener Hand umzubringen. Ich werde nicht die Hand an den Gesalbten des Herrn legen. David hat gesagt, wenn Gott es will, dann wird er mich dorthin bringen, aber ich werde nicht selbst dafür agieren, ich werde nicht das selbst in die Hand nehmen und nicht Ränke schmieden, um dahin zu kommen, sondern ich werde es Gott überlassen, wenn er mich dort einsetzt. Nicht werden wie die Feinde, durch die Methoden der Feinde. Denn Methoden offenbaren Motivationen. Was hat der andere eigentlich vor? Das erkennst du sehr gut an seinen Methoden. Und was treibt dich an? Prüf mal deine Methoden, wenn du deine Motivationen prüfen willst. Und David hat sein Herz bewahrt, dass er nicht die Methoden der Feinde verwendet hat, um ja nicht zu werden wie die Feinde selbst. Er ist ein Outlaw geworden, jemand, der außerhalb des Gesetzes stand, Staatsfeind Nummer 1. Weil Saul dann spitz gekriegt hat, der David ist es, und er wollte ihn umbringen und verfolgte. Jetzt war er nicht nur ein König ohne Thron, sondern auch noch ein König auf der Flucht. König, der weglaufen musste. Und er ist nach En-Gedi gekommen. En-Gedi ist in der Nähe vom Toten Meer, Wüstengebiet. Und es ist ein Tal, wo eine Quelle ist. Du gehst rein, unten am Tal, wenn es Trockenheit hat, ist überhaupt nichts zu sehen. Je weiter du reingehst, desto grüner wird es, desto mehr blüht es auf. Und dann versteht man richtig, was mit Psalm 23 gemeint ist. Durch das Tal hindurch, und da kommt man dann zu Grünen, da kommt man zum Wasser und da wird man erfrischt. Immer wieder genial, wenn wir nach Israel fahren, bei Studienreisen, genau in dieses En-Gedi, in dieses Tal hineinzukommen. Wow. Und da versteht man das. Und dort sammeln sich Unzufriedene bei ihm, Rebellen bei ihm, auch diejenigen, die unter Saul leiden. Und jetzt muss er eine andere Form von Hirte sein, nämlich der Hirte von schwierigen Leuten. Unzufriedene, Rebellen, die sind sich in dem einig, dass sie gegen den einen sind, gegen das eine System sind, aber sie sind schwierige Leute. Weil sie einfach unzufrieden sind, weil sie vom Typ her Rebellen sind. Und für die ist er Hirte geworden. Für die ist er jemand geworden, der sie zusammengehalten hat, der ihnen Hoffnung gegeben hat, der ihnen eine Zukunft gegeben hat. Zukunft für diese. Für die Schwierigen, für die Outlaws, für die, die draußen aus dem System rausgefallen sind. Und er musste die Bande beieinander halten, dass aus diesen Wilden nicht ein wilder Haufen wird, der plündert, sondern ein geordneter Haufen, wo er auch gegen die Philister gekämpft hat, diesen Kampf auch weitergeführt hat, weil er wusste, ich bin König, ich bin Hirte von dem Volk, auch wenn ich den Thron noch nicht habe, es ist die Berufung, die ich habe. Und obwohl er obwohl er als der Verschriebene war vom Staat, kämpft er dafür, weil er sagt, das ist meine Aufgabe, ich bin Hirte. Mit diesen schwierigen Leuten zusammen. Und dann wird er König. Und die ersten 7 Jahre ist er dann nur König über einen Teil des Reiches. Und dann dauert es nochmal 7 Jahre, bis er ganz König wird von dem ganzen Reich. Und sein Leben lang muss er auch um dieses Königtum kämpfen. Er muss das andere Reichstal, den Nordenreichstal, die Nordstämme muss er noch erobern. Jerusalem muss er für sich erobern. Er muss um das Königtum dann weiterhin auch kämpfen, als er König ist auf dem Thron. Auch das Ausweiten, die Grenzsicherung, dazu muss er kämpfen. Und er ist König und muss kämpfen. Nur weil er König ist, hört es da nicht auf. Er muss Grenzen ziehen, die Grenzen verteidigen, dafür einstehen. Das gehört mit dazu. Auch wenn er die Berufung gefunden hat, weiß das nicht, dass er sich zurücklehnen kann und entspannen kann. Er ist dann auch weiterhin ein Sänger. Das hat er sich beibehalten in der Wüste, in der Verfolgung, auch als König. Deswegen auch die Menge der Psalmen. Und bei all dem, ob er jetzt als Hirtensohn ist, der gegen den Riesen kämpft, als Outlaw, der mit dieser Bagage, mit diesen wilden Männern rumläuft, oder jetzt als König, in all dem sehen wir auch das Vertrauen auf Gott, was eben auch in den Psalmen herauskommt. Gerade wenn man sich Psalm 3 zum Beispiel anschaut, was kommt da ein Vertrauen raus? In diesen Herausforderungen. Und er ist sogar so vertrauensvoll, dass er sagt, Gott, ich sehe, wie du mir mein Königtum gegeben hast und ich wünsche es mir jetzt, dass ich den Tempel bauen kann, dein Haus, denn du wohnst noch in einem Zelt. Damals war das Zelt in Ordnung, da haben wir alle in Zelten gewohnt, da war Campingkirche, weil wir zusammen noch unterwegs waren. Aufbauen, abbauen, ging nicht anders. Aber jetzt, wir sind hier in Häusern und du bist noch im Zelt. Gott hatte gesagt, mach mir eh kein Problem, denn egal welches Haus du mir baust, es ist eh zu klein. Aber er wollte ein Haus bauen. Und dann schaffte er es, einen Platz zu finden. Einen Platz zu finden, wo das hingehört. Er schafft es, die Lieder zu dichten für dieses Haus. Er schafft es, Ordnung zu schaffen, das Baumaterial herbei. Nur Gott sagt, hey, lieber David, du hast so viel kämpfen müssen. Und du hast so viel Blut an den Fingern durch deine Kämpfe. Du baust mir kein Haus. Aber dein Sohn wird es tun. Die Verheißung auch, dass einer deiner Nachkommen das umsetzen wird. Aber er durfte die Pläne schmieden, er durfte es tun von Herzen her. Und das ist auch manchmal etwas, wo wir sagen, wir haben ein großes Anliegen für eine Sache. Und Gott sagt, nein, es ist noch nicht an der Zeit. Und selbst wenn Gott sagt, es ist noch nicht an der Zeit, bist du bereit, dann weiter dran zu bleiben oder bist du dann eingeschnappt und sagst, nein, nein, nicht. David, der sich immer wieder auch selbst zurückstellen konnte, weil er gemerkt hat, boah, in Gott habe ich etwas, was über mich hinausragt, über meine Probleme herausragt, über meine Herausforderungen herausragt. Da habe ich den hier, der mich auf guten Wegen führt und zu seiner Zeit dorthin führt, wo ich sein soll. Und diese Gelassenheit zu haben, aber in allen Schwierigkeiten zu sagen, ich werde geführt in die Dinge hinein zur rechten Zeit, wenn es sein soll. Und David ist ein Versager. In all dem ist er auch ein beinharter Versager. Er war um die 40 rum, eigentlich noch ganz gut bei Kräften, dass er hätte kämpfen können, war aber ein bisschen müde dann zu kämpfen, bleibt dann mal zu Hause und jetzt langweilt er sich. Was macht er, wenn er sich langweilt? Er spaziert auf seinen Balkon. Und nachdem das alles so treppenmäßig angelegt ist in der Davidstadt, sieht er da unten, oh, da ist ja ein Innenhof. Schöner Innenhof. Oh, schöne Frau im Innenhof. Die geht da ums Eck und dann beugt er sich ein bisschen weiter raus, krabbelt noch auf die Brüstung oben drauf, hält sie so fest, hängt sie so raus. Oh. Und sieht dann etwas, was er eigentlich nicht hätte sehen sollen. dann sagte er, die ist so schön, die darf heute Abend mal zu mir kommen. Ihr geht Ehebruch. Sie wird schwanger. Ups. Das ist nicht zu verbergen. Trickst dann den Uriah noch aus, aber der lässt sich nicht austricksen, weil er ganz treuer ist. Und dann schickt ihn in den Tod, um sein Ehebruch zu verschleiern. Ganz toll gemacht, Herr König. Und jeder andere König im Orient, dem hätten sie es durchgehen lassen, weil er halt der König ist. Aber Gott sagt, nicht in meinem Volk. Auch in meinem Volk haben die Gesalbten sich an die Regeln zu halten. In meinem Volk haben auch die Gesalbten sich an die Regeln zu halten. Und egal in welchem Amt wir in Gottes Volk sind, wir haben uns an die Regeln zu halten. An diese Regeln, die er gegeben hat. Und dann kommt der Nathan und verlangt Rechenschaft. Das ist dann diese Geschichte, wo Nathan sagt, hey, da ist jemand, der hat eine ganz große Schafherde. Und dann kriegt er Besuch und er möchte keinen von seiner ganz großen Schafherde nehmen, sondern nimmt er vom Nachbarn, klaut er sich das Schaf, der nur ein Schaf hat. David riecht sich furchtbar auf. Oh, der hat des Todes verdient. Nathan sagt, ja, du bist es. Und David fährt ins Gebein und sagt, au, aua. Und dann schreibt der Psalm 51. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und darin rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Hysop, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Erschaffe mir, Gott, o, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Und dann geht es noch weiter, wie er davon redet, was er noch tun möchte. David hat eins dort erkannt, er kann sich selbst manchmal nicht trauen. Und er sagt, Gott, es tut mir leid, dass ich hier gesündigt habe, es tut mir leid, was ich getan habe, dass ich gemordet habe, Ehebruch begangen habe, das war nicht in Ordnung. Ich habe es versucht zu vertuschen gegen mich, hätte mich beinahe mein Leben gekostet und du bist mir gnädig, bitte verzeih mir. Übrigens die Formulierung hier, nimm den Geist nicht von mir, das hatte David noch ganz massiv vor Augen, denn Saul hatte kräftig daneben gegriffen, hat die Dinge selbst in die Hand genommen, wo Gott gesagt hat, lass das mal bitte. Und dann hat Gott den Geist von ihm genommen. Und damals in Alt-Israel war es so, dass die Könige Gesalbte waren, Gottes Geist auf ihnen waren und nur dort konnten sie richtig handeln und richtig im Willen Gottes die Dinge tun. Und deswegen wird Saul nachher auch depressiv, weil er merkt, ihm geht die Herrlichkeit ab, die Macht, die Vollmacht, die Weisheit ab, das Volk richtig zu regieren. Und das war eine beinharte Gefahr und David hat sie erkannt. Und er sagt, es steht hier auf Messerschneide. Es kann sein, dass Gott mich so richtet wie Saul und er geht auf die Knie und sagt, es tut mir leid, sorry. Und nur du kannst mich wieder herstellen, Gott. Du kannst mir das Herz wieder reinmachen. Kleine Anmerkung dazu, das war die Situation des Alten Testamentes. Wir dürfen im neuen Leben, nach Pfingsten leben und nach Pfingsten ist die Zusage, wer den Heiligen Geist einmal hat, verliert ihn nie wieder. Das ist die Zusage von Jesus, weil er sein Blut für uns gegeben hat. Weil es ein Rechtsverhältnis ist, an dem wir nichts mehr daran ändern können, weil wir adoptiert sind. Und man kann nicht mehr deadoptieren. Man kann das Leben in den Sand setzen, auch geistlich gesehen. Man kann Mist bauen, Man kann riesige Lügen über Gott leben, aber den Heiligen Geist verlieren wir nicht mehr. Aber im Ersten Testament, zur Zeit Davids, war es noch möglich. Und das ist die Angst, die dahinter steckt. Und er bietet, fleht, er sagt, es tut mir leid. Und Gott ist ihm gnädig. Ist ihm gnädig, dass er ihm den Ehebruch vergibt, den Mord vergibt. Übrigens ist alles rausgekommen. Es ist öffentlich gemacht worden. Jeder wusste davon. Und David hat sich dazu gestellt, ich habe hier Mist gebaut. Gegen Gott verstoßen. Gegen den Willen Gottes gehandelt. Sünde begangen. Und weil es ans Tageslicht gekommen ist, weil David sich dazu gestellt hat und gebeten hat, dass Gott ihm das wegnimmt, deswegen hat Gott es getan. Hat ihm das Königtum behalten. Aber es hat auch Konsequenzen. Der Sohn, der Bathseba, der Erstgeborene, ist gestorben. Und wir sehen auch noch etwas da drin, dass David bei allem, wie er ein guter Hirte fürs Volk war, ein miserabler Vater war. Der hat da seine Schwächen gehabt, das hat er nicht hinbekommen. Er konnte in seinem Haus, in seiner Familie nicht durchgreifen. Er hat es nicht übers Herz gebracht, dort Grenzen zu ziehen. Dort, wo er zu den anderen Völkern hin Grenzen hat ziehen können, zu anderen Menschen hin sein Volk verteidigen konnte, in der Familie konnte er keine Grenzen ziehen. Und deswegen ist nachher dieser Trouble, Absalom, der gegen den König aufsteht, die Gefahr der Gewaltigung, dass da sein Halbbruder, seine Halbschwester vergewaltigt, der Mord dann, Absalom, der aufsteht und Adonia, der nachher auch nochmal eine Rebellion anzetteln will. Diese Unruhe im eigenen Haus, weil er keine Grenzen ziehen konnte. Tja, wäre ja alles so schön gewesen, oder? So ein toller Hirtenjunge, der einen Riesen besiegt hat. So ein toller Hirtenjunge, der dann es ausgehalten hat, König zu sein ohne Thron. So ein toller Hirtenjunge, der dann Outlaw war und auch mit schwierigen Leuten gelernt hat, umzugehen, der dann König geworden ist. Das Land hat er blühen lassen. Und dann dieser Schandfleck. Alles unter diesem Vorzeichen. Interessant ist, dass im Alten Testament, bevor das alles passiert, und im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte 13, heißt es, er erweckte ihn David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun will. Das wird im Neuen Testament über David gesagt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist das, was über sein Leben steht. Ja, er hat versagt. Keine Frage. Aber das ist nicht das, was Gott im Leben sieht. Er spricht es an, es wird zurechtgerückt. Und David stellt sich dazu, dass er gesündigt hat. Dass er Schuld vor Gott auf sich geladen hat. Und er stellt sich dazu und deswegen wird ihm auch vergeben, weil Gott sagt, ich vergebe gern, auch wenn nicht alle Konsequenzen aufgehoben werden. Das war der springende Punkt. Und weil David sich immer wieder danach ausgestreckt hat, mit Gott ins Reine zu kommen, weil David sich immer wieder danach ausgestreckt hat, ein reines und gehorsames Herz zu haben, diese volle Gemeinschaftsfähigkeit mit Gott und mit den Mitmenschen zu erhalten. Was meint dieses Wort rein eigentlich von der Urbedeutung her? Deswegen im Neuen Testament auch dieses Wort darüber, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes bedeutet nicht, dass alles glatt läuft, bedeutet nicht, dass man perfekt ist, bedeutet nicht, dass alles richtig ist, was man tut. Das bedeutet es nicht. Aber die Sehnsucht danach, mit Gott immer wieder ins Reine zu kommen, das ist das, was einen Mann und eine Frau nach dem Herzen Gottes ausmacht. Dass einem Gott nie egal wird. dass einem Jesus nie egal wird. Jesus weiß auch, so einen realistischen Blick hat er, dass wir immer wieder Mist bauen, dass wir immer wieder sündigen, dass wir immer daneben wieder daneben greifen. Und er sagt, hey, dafür bin ich doch am Kreuz gestorben. Das habe ich doch, dafür bin ich doch ans Kreuz gegangen, dass das nicht mehr zwischen uns stehen braucht. Und das ist das, was er anbietet, immer wieder neu anbietet und egal wie oft wir auf die Nase fallen, immer wieder anbietet, komm zu mir, sprich es aus, stell dich dazu und ich nehme es dir weg. Und das ist der große Unterschied zwischen den Menschen, zwischen den Männern und Frauen nach dem Herzen Gottes und denen, die eben nicht nach dem Herzen Gottes sind, dass die danach streben, mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Es muss nicht alles perfekt laufen. Aber diese Sehnsucht, mit Gott wieder ins Reine zu kommen, darauf kommt es an. Und egal wie viel in dem Leben schieflaufen wird und schiefgelaufen ist, es spielt keine Rolle zum Schluss, sondern die Frage ist danach, wie sehr warst du danach aus, mit Gott wieder ins Reine zu kommen? Wie wichtig war dir das? Wie sehr lag dir das am Herzen, an Ebenbild Gottes in dieser Welt zu sein, Gott in seiner Art und Weise in diese Welt hineinzuspielen? Buße heißt ja umkehren. Ich habe falsche Schritte gesetzt. Und Buße heißt, ich kehre davon um, wieder zurück auf den Weg mit Gott, wieder zurück auf den Weg hinter dem Hirten her. Und nicht eigene Wege hüpfen, eigene Wege gehen, sondern bewusst wieder zurück auf den Weg des Hirten. Auch gar nicht versuchen zu rechtfertigen. Warum habe ich das denn gemacht? Und ich habe doch das Recht dazu, oder ich konnte nicht anders, die Umstände haben mich... Nein! Sie sagen, ja, das war nicht gut, das war gegen dich, Gott, gegen dich, Jesus, tut mir leid. Und ich will wieder dir nachfolgen. Und das ist die Einladung, die Jesus immer wieder ausspricht, die Einladung, die Jesus immer wieder vor Augen führt. Komm zurück und ich führe dich den Weg, egal wie dunkel die Täler sind. Ich führe dich wieder einen Weg auf die frische Weide, wo du wieder Kraft bekommst und zu den frischen Quellen, die deine Seele erfrischt und dass du erfrischt und belebt wieder weiterziehen kannst in diesem Leben. Und dann hole ich dich auch zurück in meinen Stall. Da, wo du Sicherheit hast, da, wo du zur Ruhe kommst, da, wo du eingeladen bist. So wie David es hat auch erleben dürfen, dass Gott ihm immer wieder den Weg bereitet hat, dass er zurück in sein Haus kommen durfte. Bei allen Schwierigkeiten, die er auch noch gehabt hat. Und dass es dann zum Schluss gut war und David gesagt hat, hey, ich habe ein gutes, volles Leben und freue mich jetzt darauf, meinen letzten Schritt, meinen letzten Weg noch anzutreten, um in der Ewigkeit ein Zuhause zu haben und dahin zu kommen. Es ist nicht alles glatt gegangen. David hat auch nicht alles richtig gemacht. Und es ist auch gar nicht nötig. Was nötig ist, immer wieder diese Sehnsucht, immer wieder diese willentliche Entscheidung, zurück auf den Weg. Zurück auf den Weg mit dem guten Hirten, der uns die guten Wege führt zum guten Ziel. Amen. Danke, lieber Jesus Christus, dass du derjenige bist, der in den wildesten Umständen Berufung schenkt, der in den wildesten Umständen noch einen Weg mit uns hat. Und danke, dass dieser Weg, auch wenn er länger dauert, wenn es mal wieder länger dauert, ein guter Weg ist, wo du Sachen auch klar machst, wo noch Lernzeit ist, bis dahin, dass man dann das Amt auch antritt. Und danke, dass wir, wie wir hier sitzen, Bedeutung haben, weil du uns Bedeutung gibst und du was mit uns vorhast in dieser Welt. Und danke, dass es nicht perfekt sein muss. Danke, dass du da zur Seite stehst und immer wieder zurück auf den richtigen Weg aufrufst, dass wir nicht verloren gehen. Danke, dass du das schaffst. Und danke, dass du mit uns so unterwegs bist, zu so einem guten Ziel bei dir selbst zu sein. Danke dafür.